22.03.24, Israel im Krieg, Tag 168. Die Kampfhandlungen im nördlichen Gazastreifen nehmen weiterhin Gestalt an, und zwar insbesondere im Al-Shifa-Krankenhaus, wo wir in den letzten Tagen natürlich im Einsatz sind. Das habe ich gestern ein wenig ausführlicher besprochen. Hunderte von Terroristen gefangen genommen, mittlerweile um die 150 Terroristen vor Ort eliminiert. Noch einmal, wir reden hier über ein Krankenhaus, wo wir jetzt mittlerweile, wenn wir die Zahlen zusammenrechnen, von eliminierten und festgenommenen Terroristen auf mindestens 700 kommen. Das sind Zahlen, die man sich nirgendwo auf der Welt wahrscheinlich in diesem Ausmaß so vorstellen kann, dass in einem Krankenhauskomplex eine so große Anzahl an Terroristen sich aufhält. Und das nicht einfach so, sondern wir haben auch vor dem Krieg, auch während der Anfänge dieses Krieges immer wieder darauf hingewiesen, dass Al-Shifa eines der Zentren, wenn nicht das Zentrum der Terrorhochburg Hamas ist. Und weil wir uns natürlich in der ersten Phase, als wir Richtung Al-Shifa vorgedrungen sind und dort sehr viele Zivilisten noch waren, wir natürlich die Zivilisten gewarnt haben, mehrere Tage ihnen Zeit gegeben haben, sich aus dem Al-Shifa-Raum zu entfernen, haben natürlich hunderte Terroristen sind auch diesem Aufruf gefolgt und sind geflohen, sind dann aber wieder zurückgekommen und haben sich dort dann wieder neu aufgestellt. Dieselben Terroristen höchstwahrscheinlich, die auch vor 4 Monaten schon dort waren und vor 6 Monaten dort waren und vor 2 Jahren dort waren. Und genau diese Terroristen haben wir jetzt in diesem Mega-Einsatz, kann man sagen, im Al-Shifa-Krankenhaus, ein sehr, sehr erfolgreicher Einsatz, genauso wie man es sich vorstellt, ohne Vorwarnung diesmal, damit die Terroristen sich nicht in die Flucht wieder nicht davon kommen können. Und natürlich mittlerweile auch mit dem Gewissen, dass ein Großteil der Zivilisten sich ja nicht mehr im nördlichen Gazastreifen befindet und man somit auch ein Stück weit mehr Raum hat, um sich zu bewegen. Nicht mehr wie vor 4 Monaten dort 10.000, 20.000 Zivilisten um das Krankenhaus herum gelebt haben und sich aufgehalten haben. Teilweise wahrscheinlich natürlich mit voller Absicht, um natürlich die israelischen Truppen davon abzubringen, in die Nähe des Krankenhauses zu kommen. Das alles war von Seiten der Terroristen gut geplant. Sie haben das alles gut gemacht, aber sie haben nicht verstanden, dass wir jetzt in den letzten Tagen wieder zurückkommen werden. Und zwar genau an diesen Ort, wo wir schon vor 4 Monaten im Einsatz waren und Terrorinfrastruktur geschädigt haben und jetzt diesmal die Terroristen selbst schädigen. Unter den Terroristen, die wir gefangen genommen haben, auch führende Köpfe, die wir natürlich beim Namen kannten, wie unter anderem Wassam Salama und Hassem Salama, Hamdallah Hassan Ali, Omar Azida, Mahmoud Kawasma und noch eine lange Liste von Terroristen der Hamas und insbesondere des islamischen Dschihad. Ich weiß nicht, wie viele von euch, ich meine diejenigen von euch, die diesen Podcast von Anfang an mitverfolgen oder auch zwischendurch reingeschaltet haben, haben immer wieder gehört, dass ich eigentlich fast im selben Atemzug Hamas und islamischer Dschihad sage, weil das zwei Terrororganisationen sind, die den Angriff des 7. Oktober gemeinsam ausgeführt haben, gemeinsam auch unter einer Decke stehen, natürlich auch gemeinsam in Verbindung mit der Hisbollah und den iranischen Mullah und Revolutionsgarden sind und mit anderen Terrororganisationen und Milizen in der Region und den Gazastreifen jetzt gemeinsam, ich sag jetzt mal, aus ihrer Sicht verteidigen. Das heißt nicht, dass sie die Zivilisten verteidigen, aber sie verteidigen sich selbst. Und wie machen sie das? Indem sie auf übelst feige Weise aus Terrortunneln operieren, während sie die eigene Bevölkerung ihnen in den letzten Jahren natürlich überhaupt keine Schutzräume gebaut hat. Eigentlich brauchen die Menschen im Gazastreifen ja nicht wirklich Schutzräume, weil die israelische Armee ja nicht einfach so angreifen würde. Auch jetzt am 7. Oktober hätten wir nicht angegriffen, würden wir nicht überfallen worden sein. Und in dem Sinne sind wir natürlich jetzt seit dem 7. Oktober im Einsatz gegen die Terroristen, die sich nach wie vor in den letzten fast 6 Monaten mittlerweile ausschließlich in zivilen Infrastrukturen aufhalten und von dort ihren aussichtslosen Kampf fortsetzen, den wir in Al-Shifa in den nächsten Tagen zu Ende bringen werden und hoffentlich dieses Krankenhaus komplett clearen werden, das heißt säubern werden von Terroristen. Und die Terroristen, die wir jetzt gefangen nehmen, wie gesagt, mehrere hundert Terroristen, teilweise mit Rang und Namen, die wissen natürlich mehr als der Otto-Normalverbraucher und über diese Information werden wir hoffentlich auch an bestimmte andere Dinge herankommen. Natürlich allen voran auch in Bezug zu den Geiseln, zu den Terrorchefs und zu kritischer Infrastruktur der Terroristen. In den letzten Tagen immer wieder wird auch behauptet, dass Israel angeblich keine Hilfslieferung zulassen würde, beziehungsweise die Quantität an Hilfslieferung in den Gazastreifen gering hält, angeblich mit voller Absicht. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich innerhalb der Armee und des Staates Israels etwas anderes kenne, und zwar, dass wir bereit sind und überhaupt kein Problem damit haben, Hilfslieferungen, sei es Medizin, Nahrung, Wasser und auch anderes, was man zum Schlafen, sage ich jetzt mal, benutzt, wie zum Beispiel Matratzen oder ähnliches. Da hat Israel absolut kein Problem damit, so viel wie möglich Hilfslieferungen reinzulassen. Es muss halt gespendet werden und es wird genug gespendet. Und dann muss es von der israelischen Sicherheit durchsucht, untersucht werden, bevor es in den Gazastreifen reingelassen wird. Und hier fängt dann eigentlich das wesentliche Problem an, dass die Verteilung innerhalb des Gazastreifens, das ist die große Hürde. Nicht, dass Israel nicht genug reinlassen will, sondern dass es im Gazastreifen kein System gibt an der Hamas vorbei, wo man den Menschen, wirklich den Notbedürftigen, diese Hilfslieferung wirklich zukommen lassen kann, weil natürlich in den letzten Monaten genug Videomaterial gesammelt wurde, die natürlich beweisen, dass entweder das Hilfsmaterial von der Hamas gekapert wird, umgezweigt wird für die eigenen Leute und dann teilweise auch teuer verkauft wird, oder irgendwelche Clans dort in einer Art Massensituation die Hilfslieferungen plündern. Und sei es wie der eine oder andere Weg, beides und auch andere Dinge, die dort passiert sind, sind problematisch, weil am Ende es Zivilisten gibt, die halt nicht plündern, die nicht Teil der Hamas sind, die nicht Teil eines mächtigen Clans eventuell sind, die dann eventuell keine Hilfsgüter bekommen, und eigentlich ist es genau für diese Menschen gedacht. Und solange man an diesem Problem nicht vorbeikommt und kein paralleles System, sage ich jetzt mal, aufstellt, um die Hilfsgüter besser verteilen zu können und deshalb natürlich auch diese Hilfslieferung aus der Luft und auch vom Wasser jetzt, also man wird immer kreativer in letzter Zeit, damit auch wirklich mehr Menschen die Hilfsgüter dann wirklich bekommen, damit man ihnen hilft. Das Thema UNRWA, UNRWA, ist auch wieder hochgekommen. Und zwar hat der US-Kongress bewilligt, keine weiteren Zahlungen mehr an UNRWA zuzulassen. Das heißt, die Amerikaner verstehen, dass es in der Vergangenheit ein Fehler war. Sie wollen, nachdem jetzt auch bewiesen wurde, und zwar hundertfach kann man sagen, dass UNRWA eher ein Problem darstellt als eine Lösung, dass die Amerikaner jetzt in dem Sinne UNRWA nicht mehr fördern möchten. Jetzt ist die Frage, wie wird sich Deutschland positionieren, weil Deutschland einer der zwei Hauptsponsoren von UNRWA weltweit war und eventuell noch ist. Und hier gilt abzuwarten, was Deutschland macht. Die Europäische Union hat schon Gelder zugesagt. Das Europäische Parlament hat da wieder sehr viel Geld zugesagt für UNRWA, also als wäre am 7. Oktober nichts passiert, macht man eigentlich genau dort weiter wie vorher, was natürlich an sich katastrophal ist. Und jetzt ist die Frage, wie sich Deutschland positionieren wird hier, ob man weiter Gelder fließen lässt, beziehungsweise Steuergelder vom deutschen Steuerzahler, was im Endeffekt zumindest teilweise sowohl in der Vergangenheit als dann eventuell auch in der Zukunft an Terror und Antisemitismus fließen wird. Und da ist es natürlich eine Art Clash, weil Deutschland ja immer gerne von Staatsräson redet und Kampf gegen Antisemitismus, und das eine und das andere kann man hier nicht verbinden. Hier kann man keine Brücken bauen. Hier muss man gucken, dass man etwas Neues aufstellt, und dieses Neue ist natürlich ein riesiges Problem, weil natürlich etwas Neues aufstellen, dafür braucht es Partner, dafür braucht es Einsatz, dafür braucht es Vision. Und das ist schwierig. Und auch hier hat der US-Außenminister Blinken, der jetzt wieder heute im Gespräch war hier vor Ort, Israel gewarnt, dass Israels Sicherheit und der Platz Israels in der Welt, das heißt in der Weltgemeinschaft, gefährdet sein könnte, wenn Israel keinen Plan vorlegt für den Tag nach diesem Krieg. Und ja, Israel scheint keinen klaren Plan vorlegen zu können, weil die Hoffnung war natürlich auch, obwohl ich damit nicht, natürlich, das ist kein Thema, was ein Militärsprecher oder womit ich persönlich allgemein zu tun habe. Ich verstehe jedoch hinter den Kulissen, dass man sich hier vielleicht eventuell mehr erhofft hat von arabischen Partnern in der Region, von der UN, von den Vereinten Nationen, von den Vereinigten Staaten von Amerika, eventuell von den arabischen Staaten am Golf und so weiter und so fort, weil wir natürlich hier in Israel den Gazastreifen nicht als unser Problem per se wahrnehmen, sondern wir wurden angegriffen, wir verteidigen uns jetzt, wir wollen die Geiseln zurückhaben, aber im Endeffekt haben wir kein Interesse, weder im Gazastreifen zu parken, noch dort irgendetwas zu verwalten. Am liebsten eigentlich genauso wie vor dem 7. Oktober, beziehungsweise 6. Oktober, nur ein 6. Oktober ohne den Angriff des 7. Oktobers. Und das wollen wir jetzt in diesem Krieg natürlich sicherstellen, dass wir alles daran setzen, dass ein zweiter 7. Oktober aus dem Gazastreifen nie wieder passieren kann. Die USA haben im UN-Sicherheitsrat eine Resolution versucht durchzubringen, in der sie eine Waffenruhe gefordert haben bzw. vorgeschlagen haben mit gleichzeitiger Geiselfreilassung aus dem Gazastreifen, aus den Händen der Terroristen. Russland und China haben dagegen gestimmt. Russland und China haben dagegen gestimmt. Und überhaupt in den letzten Tagen und Wochen vermehren sich auch die Berichte über eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Russland, China und dem Iran. Und hier sind die Fronten klar. Den Iran habe ich in letzter Zeit weniger besprochen. Wir alle wissen, dass der Iran mit Russland natürlich gemeinsame Sache in Sachen Ukraine macht. Wir alle wissen, dass Russland auch Europa, Osteuropa und allgemein Europa gefährdet. Wir alle wissen, dass China eine aufkommende Macht ist, die teilweise problematisch eingestuft wird in bestimmten Dingen. Und hier hat man im Gefühl, dass in diesem Block, wenn wir über Russland, China, Iran, Nordkorea und andere Staaten, die diesen Staaten anhängen, wie Brasilien oder Südafrika und weitere, da natürlich komplett im Gefühl hat, dass die geschlossen miteinander stehen. Was man nicht immer vom demokratischen Westen behaupten kann, beziehungsweise was nicht so zumindest rüberkommt. Und das macht mir persönlich auch irgendwo Angst, weil ich wünsche mir natürlich für die Zukunft, meine eigene Zukunft, aber auch die Zukunft meiner Kinder natürlich und die Kinder meiner Kinder, dass wir in einer freien Welt leben werden und nicht in einer Welt, die sich schließt. Und mit Blick in manche Bereiche auf dieser Welt, wie zum Beispiel im Iran oder Nordkorea, oder Russland oder China, das sind ja alles Staaten, wo man keine wirkliche Freiheit hat. Und das Letzte, was ich auf dieser Welt wünsche, ist die Freiheitsberaubung. Und deshalb sollten wir hier im Westen eigentlich geschlossener zusammenstehen in diesen Tagen, in diesen Zeiten, wo alles teilweise drunter und drüber geht, wo man im Gefühl hat, dass vom Osten da verschiedene Mächte sich zusammentun und das natürlich mit Blick in die Zukunft eine große Gefahr für unsere persönliche und auch staatliche Unabhängigkeit und Freiheit bedeuten könnte. Liebe Gabi, lieber Wolfgang, ich habe eure Mail erhalten und eure drei Fragen. Das sind drei sehr, sehr zentrale Fragen. Ihr habt drei Fragen mir geschickt über Mail, alle drei zum Thema Gaza. Und da will ich diese Fragen kurz vorlesen. Die erste Frage: Warum koppeln wir die Hilfslieferungen Richtung Gaza nicht an die Forderung, dass das Rote Kreuz oder vielleicht der Rote Halbmond die israelischen Geiseln im Gazastreifen besuchen dürfen? Das heißt, A mit B koppeln. Das klingt zu 100% logisch. Dasselbe könnten wir ja auch jetzt in diesen Tagen sagen, warum wir den Besuch des Internationalen Roten Kreuzes bei Gefangenen, die Israel gemacht hat in den letzten Monaten, der Hamas-Terroristen und insbesondere der Nukba-Terroristen der Hamas vom 7. Oktober, dass wir den Besuch des Internationalen Roten Kreuzes bei diesen Megaterroristen genau daran koppeln, dass sie auch Einblicke bekommen zu der Situation der Geiseln im Gazastreifen. Also zwei Dinge, sowohl die Geiselsituation als auch die Hilfslieferungen. Und hier muss ich sagen, dass ich keine gescheite Antwort parat habe, weil natürlich das theoretisch das Richtige ist. Es klingt logisch, es klingt richtig. Doch auf der Gegenseite haben wir eine Terrororganisation, die nun mal macht, was es will, und die nicht zur Verantwortung gezogen wird, weil sie nun mal mit anderen Maßstäben bewertet wird, weil sie nicht Teil der demokratischen Weltgemeinschaft ist, weil sie nicht Teil der UN ist, weil sie in keinen Verträgen eigentlich irgendwo festgehalten wird. Die einzigen Verträge, die vielleicht für die Hamas und den islamischen Dschihad laufen, sind mit der Hisbollah und dem iranischen Mullah-Regime, aber nicht mit der westlichen demokratischen Welt. Und in dem Sinne haben wir leider kein Leverage. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine wirkliche Möglichkeit, A mit B zu koppeln. Und das ist bedauerlich, weil das ein ganz, ganz klarer Nachteil für Israel ist. Das ist ein Druckmittel, der uns genommen wird, weil die westliche Welt, unsere westlichen Partner, von uns natürlich fordern, selbst wenn das Rote Kreuz oder der Rote Halbmond die Geiseln keine Sekunde besuchen dürfen im Gazastreifen, trotzdem ist es Israels Verantwortung, sich um die Zivilisten im Gazastreifen zu kümmern, Hilfslieferungen so viel wie möglich reinzulassen und natürlich auch Einblicke zu geben in die Situation der Terrorgefangenen, der Hamas-Terroristen in israelischen Gefängnissen. Eigentlich eine absurde Realität, eine ziemlich unfaire Realität. Es ist, wie es ist. Die zweite Frage: Warum wird weltweit nicht appelliert, dass Hamas sich ergibt und die Geiseln bedingungslos freilässt, damit die Bevölkerung in Gaza wieder zu einem friedlicheren Dasein finden kann? Ja, eine Frage, die ich mich eigentlich seit Monaten stelle und auch in diesem Podcast immer wieder gefragt habe. Wieso wird jeden Tag auf Israel Druck gemacht, auch von unseren engsten Freunden und Verbündeten? Vorne mit dabei natürlich die USA, aber auch Deutschland. Und warum wird kein Druck gemacht auf die Hamas? Es sind zwei Bedingungen. Sie sollen sich ergeben und sie sollen die Geiseln freilassen. Danach können wir reden. Danach geht es dann gerne auch um die Bevölkerung im Gazastreifen. Solange es nicht passiert, haben wir ein Problem und der Krieg und die Kampfhandlungen werden fortgesetzt. Doch auch in diesem Fall ist Theorie und Praxis ganz weit weg voneinander entfernt. Und das nicht, weil irgendjemand hier in der arabischen Welt das von uns fordert, sondern weil wir in diesem Fall leider auch aus der westlichen befreundeten Welt im Endeffekt keine klaren Signale bekommen, wo sie mit der Faust auf den Tisch hauen und die Hamas unter Druck setzen und die palästinensischen Organisationen und palästinensische Regierung des Gazastreifens unter Druck setzen und auch nicht die Hintermänner. Die Hintermänner zum Beispiel in Katar oder im Iran. Da wird niemand wirklich unter Druck gesetzt, zumindest weiß ich davon nichts. Und wenn da irgendwie Druck gemacht wird, dann ist das ein minimaler Druck, der bei Terroristen nicht funktioniert. Und die dritte Frage natürlich toppt es. Warum spricht niemand von bedingungsloser Kapitulation, so wie das Dritte Reich beendet wurde? Ja, was soll ich sagen? Also es wäre natürlich wünschenswert, dass genau das, und so sind wir auch in diesen Krieg eingestiegen, weil wir aus jüdischer Sicht natürlich dieses Massaker vom 7. Oktober hat uns natürlich wieder die Shoah vor Augen geführt. Kinder wurden verbrannt, Menschen wurden in ihren Wohnungen verbrannt, Menschen wurden zerstückelt, wurden auf übelste Weise vergewaltigt und misshandelt, Kinder vor ihren Eltern misshandelt und ermordet und Eltern vor ihren Kindern. Und das alles natürlich Situationen, die an Grausamkeit kaum zu überbieten sind. Und deshalb uns diese Situation des 7. Oktober natürlich wieder zurück in die Vergangenheit versetzt hat, zur Zeit der Shoah, die ja schon so lange weg ist, 80 Jahre, doch diese 80 Jahre sind ab dem 7. Oktober auf andere Weise wieder irgendwie zum Vorschein getreten und wir natürlich deshalb in einer Situation, wo wir genau wie damals unter Hitler uns auch in Sachen Hamas eine bedingungslose Kapitulation als einziges eigentlich vorstellen könnten, wenn es nach uns ginge. Doch leider, auch in diesem Fall, scheint es so, dass dieser Wunsch von bedingungsloser Kapitulation natürlich von niemandem außer von Israel gefordert wird und wir natürlich eine bedingungslose Kapitulation, um sie zu erreichen, es nur mit militärischem Einsatz schaffen können. Und wir sehen leider auch in den letzten Tagen, dass ein groß angelegter militärischer Einsatz jetzt mittlerweile 5,5 Wochen seit Kriegsbeginn, dass die Welt auf Rafah schaut und eigentlich Israel davon abhalten will, diese Kampfhandlung fortzusetzen, um dort in Rafah auch die Hamas zu bekämpfen. Das ist im Endeffekt ungefähr ein Viertel des Gazastreifens, was wir noch nicht bekämpft haben, noch nicht dort die Hamas-Brigaden, die Hamas-Bataillone bekämpft haben. Und das wäre ungefähr so, als wenn damals zur Zeit des Zweiten Weltkrieges Deutschland von den Alliierten angegriffen werden würde und man im Endeffekt fast ganz Deutschland angreift. Doch wenn es dann um Baden-Württemberg und Bayern geht, nein, das geht nicht, weil in Baden-Württemberg und Bayern, da gibt es jetzt ein Stück weit mehr Zivilisten und deshalb dürfen die Terroristen bzw. damals die Nazis ihr Unwesen weiter treiben und sie dürfen dort auch nächtlich gerne, wenn sie dann irgendwie Opfer haben, die sie dann misshandeln oder vergewaltigen können, das können sie dann dort in Baden-Württemberg und Bayern fortsetzen, weil natürlich in diesem Gebiet die Welt nicht möchte, dass man die Nazis bekämpft. Und ungefähr so muss man sich das auch mit Rafah vorstellen. Mit den Zivilisten, die dort sich natürlich angesiedelt haben, würde Israel einen Weg finden, dass sie sich aus diesem Gebiet entfernen, damit wir auch gegen die Terroristen dort vorgehen, damit wir die Terrorinfrastruktur dort unschädlich machen. Und es kann sein, dass wir in den nächsten Tagen dort sein werden. Komme, was wolle, weil im Endeffekt geht es hier um unsere Zukunft. Es geht um unsere Kinder, um unsere Zukunft der Kinder hier in Israel, nicht in Österreich, nicht in Australien, nicht in Kanada, nicht in Brasilien. Das sind auch meine Kinder, deren Zukunft hier und nicht woanders sein wird. Und deshalb ist uns wichtig, dass wir hier in diesem Fall nach dem 7. Oktober wirklich alles daran setzen, dass kein zweiter 7. Oktober wieder passieren wird. Das sind schwierige Fragen von euch, liebe Gabi und lieber Wolfgang. Ich habe es versucht zu beantworten, obwohl ich eigentlich in meinen Antworten auch wieder mehr Fragen gestellt habe als Antworten gegeben, weil so ganz logisch sind bestimmte Dinge, die wir uns verstehen, darauf haben wir keine klaren Antworten. Wahrscheinlich steckt auch eine gehörige Portion Antisemitismus, Judenhass in Teilen der Welt noch eine große Rolle. Am Ende der Mail habt ihr mir geschrieben, deine treuen Hörer, Gabi und Wolfgang und Arie, bleib stark. Danke, Gabi, Wolfgang und alle, die mir zuhören, ich werde stark bleiben. Versprochen.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.